Also wir sind da hingefahren mit der Intention, dass es uns sportlich was bringt. Weil China ist ja, wie gesagt, weit und wir hatten dann die Hoffnung, dass es für uns, auch für unsere Spieler, ein guter Trainingsaufenthalt ist. So, jetzt Sören sagt ja, es hat so gepasst. Ich sage, ich kenne ja nur das Ergebnis, dass vor 6 Wochen die Trainerin bei mir in der Tür stand. Hör mal, wie gut ist eigentlich dein Kontakt nach China? Ich würde da gerne mit der Mädchentruppe wieder hin.
Bewegen, integrieren, fördern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Bewegen, integrieren, fördern der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Und heute zu Gast an meiner Seite einmal Markus Söntgen und Sören Dreier vom Tischtennisverband Niedersachsen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Schön, euch heute hier bei mir zu haben. Und zwar hatten wir die letzten Podcast-Folgen, die haben sich sehr mit dem Spitzensport beschäftigt. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir sozusagen so eine kleine Mini-Reihe dazu machen. Und wir wollen gerne klären, wie schafft man Leistungssicherung? So. Leistungssicherung, was bedeutet das? Da wird dann auch auf jeden Fall heute Stichpunkt China-Reise auf jeden Fall fallen. Doch bevor wir das heute klären, erst einmal sollt ihr euch bitte vorstellen. Und ich würde sagen, Markus, als Geschäftsführer lasse ich dir den Vortritt, bevor dann Sören als Trainer und ehemaliger aktiver Spitzensportler dann übernimmt.
Markus Söngen, Tischtennisverband, hast ja schon gesagt, ich bin Geschäftsführer, mache den Job jetzt seit 3 Jahren, bin aber im Verband fast 30 Jahre jetzt aktiv, habe vorher im Bildungsbereich lange gearbeitet, bevor ich jetzt die Position als Geschäftsführer angetreten habe vor 3 Jahren.
Ja, hi, ich bin Sören Dreier, ich bin dualer Student des Tischtennisverbandes Niedersachsen. Genau, ich bin arbeite als Trainer. Und genau, bin früher ehemaliger Spieler vom Verband gewesen und bin jetzt eigentlich vor 1,5 Jahren gut ins Trainersein gewechselt.
Ja, dann bietet sich doch jetzt schon mal an, einmal sozusagen 3 Jahre eine neue Position. Was hat sich da so gravierend bei dir geändert?
Ja, das Entscheidende ist, man steigt hoch nicht in seiner Position, sondern in der Perspektive. So als Job im Geschäftsführer hat man halt so den, oder sollte man den Überblick über alle Aktivitäten im Verband haben. Und wir machen halt viel, also neben Leistungssport, weshalb wir heute hier sind, ist der Bildungsbereich groß und natürlich für uns ein Riesenthema, Mitgliedergewinnung. Da haben wir verschiedenste Aktionen. Und was sich halt in der Richtung für mich ändert, ich muss überall irgendwie drauf gucken können. Also es ist tatsächlich, ich war früher im Bildungsbereich, Trainerausbildung war mein Steckenpferd und jetzt muss man 3, 4 Meter höher steigen, um so auf alles drauf gucken zu können.
Du hast sozusagen auch einen kleinen Rollenwechsel vom aktiven Sportler zum Trainer. Was würdest du sagen, ist jetzt anders als vorher? Und weitere Frage, ist jetzt dein Blickwinkel auf Trainer vielleicht auch anders?
Ja klar, also es hat sich eigentlich um 180 Grad gedreht. Man nimmt aus der Spielerzeit viel mit. Also ich kann selber, ich sag mal, von vielleicht der fehlenden Erfahrung, die ich jetzt im Trainerdasein habe, sagen, dass ich glaube, dass ich trotzdem gewisse Dinge mitbringe, einfach aufgrund dessen, dass ich in meiner aktiven Zeit viele Trainer erlebt habe und ich mir dadurch immer wieder so kleine Teile von verschiedenen Trainern, ich sag mal, auch ein bisschen für mich dann genommen habe, ein bisschen weiterentwickelt habe, aber auch teilweise übernommen habe, wirklich. Und das war natürlich am Anfang eine Umstellung. Das ist, glaube ich, auch normal. Und ich würde aber sagen, dass das Spielersein tatsächlich, ja, wie gesagt, mir viel geholfen hat jetzt einfach, weil ich glaube, mich ganz gut in die Spieler hineinversetzen kann. Und ich glaube, dass das als Trainer sogar noch mal wichtiger ist als der, ich sag mal, inhaltliche Teil, weil man einfach mit Jugendlichen, in meinem Fall 15- bis 17-, 18-Jährigen arbeitet, die halt alles auf mehr oder weniger eine Karte setzen wollen und deren Lebensmittelpunkt auch der Tischtennissport ist. Und ich glaube, wenn man das nicht verstehen kann, dann ist man, hat man ein ganz großes Problem, eine Bindung zu den Spielern aufzubauen. Genau.
Ich würde gerne gleich mit euch noch mehr ins Detail gehen, doch bevor wir das klären, würde ich einmal nochmal zurückgehen zum Tischtennissport. Wie seid ihr überhaupt beide zum Tischtennissport gekommen und was ist das Faszinierende an dieser Sportart?
Ja. Also ich bin tatsächlich, ich habe so gesehen eine klassische Karriere wie viele. Ich habe mit 9 Jahren in dem Dorf, wo ich herkomme, da gab es nur Fußball und nur Tischtennis, da habe ich mit Tischtennis angefangen und mich in dem Verein wohlgefühlt und bin dabei geblieben und habe dann darüber auch die Motivation entwickelt, Sport zu studieren. Habe dann auch während meines Studiums dann so die Trainer, also schon recht früh im Verein auch die Trainerrolle angenommen. Also anders als Sören war ich weniger talentiert als Spieler. Also ich habe keine Leistungssportkarriere gemacht. Ich werde immer gefragt, wie hoch ich gespielt habe und muss dann immer alle enttäuschen, dass er nicht mehr als Bezirksebene bei rausgekommen ist. Bin dann früh in den Tischtennissport als Trainer eingestiegen. Also mein Verein hat mich entdeckt, gefördert, die Ausbildung bezahlt. Und ich habe das dann während meines Studiums fortgesetzt, die Trainingsarbeit, um mich auch als Student zu finanzieren. Und so bin ich in den Tischtennissport klassisch gekommen. Und man merkt auch immer wieder, wenn ich jetzt bei uns in die Geschäftsstelle gucke, alle Mitarbeiter, egal Trainer sowieso, aber auch bis zur Finanzbuchhaltung hin, sind ehemalige Tischtennisspieler. Was keine Voraussetzung ist, aber man merkt das immer wieder, wenn man auch bei den Nachbarn in anderen Sportarten reinguckt, die allermeisten haben Stallgeruch, obwohl es gar nicht für ihre eigentliche Tätigkeit notwendig ist. So, und deine Frage war natürlich, warum sind wir dabei geblieben? Tischtennis ist halt ein Sport mit einem ganz niedrigen Zugang, es ist einfach und ich habe immer Spaß dran gehabt, weil es sehr gesellig ist und zum Beispiel ich heute noch in meinem Verein Mitglied bin, ich würde da nie austreten, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu diesem Verein, aber der Verein hat mir in meiner Jugend unheimlich viel Basis gegeben und mich geprägt. Und ja, ob das jetzt Tischtennis selber schuld ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist der Verein schuld gewesen, dass ich dabei geblieben bin. Und wenn ich jetzt aus der professionellen Sicht da drauf gucke, ist halt am Tischtennis sehr toll der Facettenreichtum. Also A gibt es im Leistungssportbereich, ist das hochinteressant, das Spiel sich anzugucken. Aber man sieht es jetzt gerade, Corona war ein Riesenthema, alles nach draußen gegangen, haben Tischtennis gespielt. Und wir haben jetzt am 1. Mai bundesweit so eine Aktion, nennt sich Spin den Mai, wo alle Outdoor-Communities, die wir kennen, Tischtennis spielen draußen. Also auch eine Aktion von uns, um so eine Brücke aus dem organisierten Sport in den Freizeitsport zu bringen. Weil das ist aus meiner Sicht das Interessante, die vielen Facetten. Ob ich jetzt draußen auf der Straße spiele oder als 90-jähriger Senior oder solche Schüler betreue wie Sören. Das ist das, was aus meiner Sicht die Tischtennis interessant macht und auch in meiner Profession mir nach wie vor viel Freude macht.
Ja, ich wollte sagen, ich kann mich auch noch an die ein oder anderen Rundlaufpartien sozusagen in der Schule erinnern. Sören, wie war's oder ist es bei dir?
Ja, also ich glaube, dass ich zum Tischtennissport komme, war bei mir eigentlich schon vorausgesetzt, dadurch, dass meine Eltern beide Tischtennis gespielt haben und auch tatsächlich sich beim Trainerlehrgang in Hannover, ich glaube sogar bei dir,
ja, wir kennengelernt Eltern, habe. Sie haben sich bei meinem Lehrgang, jetzt muss ich sagen, kennengelernt.
Genau, ja. Und dann habe ich relativ früh angefangen, Tischtennis zu spielen, parallel zum Fußball. Auch dann eigentlich, kann man sagen, relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so schlecht bin. Dann angefangen, viel zu trainieren. Und dann ging es bei mir eigentlich so weiter, dass die damalige zuständige Landestrainerin mir das Angebot gemacht hat, dass ich nach Hannover ins Sportinternat gehen kann. Und dann bin ich mit 12 Jahren aufs Sportinternat gegangen in Hannover. Und eigentlich seitdem hat sich das ganze Leben dann um den Tischtennissport gedreht. Hin von verschiedenen Landes- und Bundeskadern, dann bis hin zum letzten Jahr. Und dann hat sich irgendwann, abgezeigt, dass es in die professionelle Richtung nicht gehen wird. Und dann habe ich halt das Jobangebot vom Tischtennisverband bekommen, dualer Student zu sein und als Trainer zu arbeiten. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die Stelle anzunehmen. Und seitdem bin ich dann jetzt 1,5 Jahre im Verband als Trainer tätig und es werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre dazukommen.
Ich wollte gerade sagen, also
wenn ich da direkt was zu sagen, klar. Das ist für uns ein super interessantes Projekt. Also wir haben das jetzt zum ersten Mal mit dem dualen Studenten. In der Vergangenheit ist es immer so, dass dann so Persönlichkeiten wie Sören dann aus eigentlich normalen Gründen, weil nicht jeder Nationalmannschaft spielen kann, nicht jeder Profi werden kann, sich eine Ausbildung anstreben als Student, dann erstmal weg sind, weiterhin Tischtennis spielen, ein bisschen zurücktreten und die dann Jahre später, wenn wir viel Glück haben, wieder für uns in Erscheinung treten und vielleicht auch Lust haben, in einen Trainerjob einzusteigen. Und bei ihm waren wir zum Glück eng dran. Bei dir war zum Beispiel ja auch Polizei ein Thema, ob du da reingehst, weil viele Sportler natürlich auch einen leichten Zugang haben zur Polizei. Und das für uns jetzt, für die Personalentwicklung, ja eine Riesenchance ist, jemanden, der jetzt sagt, okay, ich wechsle die Seiten, aber im System bleibt. Also du warst Internatler, hast jetzt die Seiten gewechselt, bist uns aber nicht verloren gegangen. Und das ist bisher einzigartig und ein wichtiges Projekt für uns auch, um frühzeitig auch Personal zu fördern.
Da wollte ich später erst drauf hin. Aber
Entschuldigung.
Dann, nee, alles gut. Ich bin ja flexibel. Aber dann ist das nicht sozusagen auch schon ein Projekt, was ihr im Verband anstrebt zum Thema, in Anführungsstrichen, der Volkssicherung. Ihr habt jetzt einen, der eine absolute Expertise eben durch seine aktive Karriere hat, die er jetzt eben im Trainersein weitergibt. Kann man das als Volkssicherung sehen?
Ja, absolut. Also ich habe es Personalentwicklung genannt, weil wir einfach, das merken wir, das merke ich auch unter den älteren Kollegen, die eigentlich bewusst nach so Typen wie Sören suchen. Also nach ehemaligen Leistungssportlern, die sich vorstellen können, als Trainer zu arbeiten. Es gibt auch Trainer, die nicht Leistungssportler waren in ihrer Jugend, aktueller Bundestrainer zum Beispiel, aber die haben halt ihre Defizite, genau in den Bereichen, die ihr eben geschrieben haben. Denen fehlt nämlich das Gefühl für die Gedankengänge der Spieler. Und unsere leitende Landestrainerin war selber mal deutsche Meisterin, kommt also auch aus dem Leistungssportsystem. Und da merkt man deutlich, dass sie eigentlich auch nur Personen eigentlich akzeptiert, die selber auch mal auf einem gewissen Niveau gespielt haben. Insofern hattest du gute Karten mit deiner Idee oder wir haben es ja eigentlich an dich herangetragen. Und deswegen müssen wir uns genau da auch die Gedanken machen, wie können wir unsere Leistung sichern, wie können wir unser Personal entwickeln, indem wir Personen, die den Leistungssport jetzt aktiv nicht mehr betreiben, aber auf die Trainerseite ziehen.
Aber das ist jetzt sozusagen ein Pilotprojekt. Dieses Pilotprojekt soll aber auch Schule machen, also das heißt, es ist schon auf mehrere Jahre angelegt und dann möglicherweise auch, dass dann mal ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Sören eben als duales Student dann bei euch gibt, oder?
Also ich weiß bisher von 3 bis 4 anderen Sportverbänden, die das auch so machen. Also Leichtathletik, Handball fällt mir spontan ein, die machen es. Ich glaube, Basketball ist jetzt auch auf dem Weg. Für uns ist das der erste.
Und aber auch in Niedersachsen?
In Niedersachsen. Ich rede jetzt nur von unseren Nachbarverbänden. Wobei wir auch, es wird vom LSB auch gefördert als Projekt. Wir kriegen da auch eine finanzielle Unterstützung für seine Ausbildung. Und da wir, es oft so ist, dass es im Trainerbereich eine hohe Fluktuation gibt, also man sucht nach Trainern, wir könnten ihm morgen jetzt keine sichere Stelle anbieten, im Sinne, wir übernehmen dich danach als festen Landestrainer. Aber wenn ich jetzt allein schon in den 3 Jahren, wo ich als Geschäftsführer arbeite, habe ich schon 3 neue Trainer angestellt, sehe ich jetzt der ganzen Sache locker entgegen. Also ich habe die Hoffnung oder spekuliere darauf, wenn er weiterhin Spaß hat und sich so entwickelt, wie er sich bisher entwickelt, ihm auch ein Jobangebot dann darüber hinaus machen zu können.
Also es ist auf lange Zeit eigentlich angelegt. Ja.
Und wenn nicht, muss man sagen, hat er auch alle Chancen in Deutschland, wenn er als Trainer arbeiten will, weil wirklich gesucht wird.
Aber das bedeutet sozusagen auch, dass vielleicht möglicherweise jetzt schon auf die ein oder andere Person geguckt wird, wie die sich entwickelt, ob sie, wenn sie den Leistungssport nicht schafft, dass man dann vielleicht die wieder als duale Studentin bei euch anbindet? Oder wie sieht das da aus?
Also wir sind jetzt in der Phase, wo wir noch warten, wie er mit seinem Studium klarkommt, wie das funktioniert. Da kannst du nachher auch nochmal von berichten. Wir haben ja da diesen, wenn du das beschreibst, diesen krassen Theorie-Praxis-Bruch, ne, wo du sagst, viele Inhalte deines Studiums helfen dir gar nicht für deine Trainingsarbeit. Das rührt mit Sicherheit daher, weil er natürlich auch viel von seiner Expertise als Spieler mitbringt und sagt, ich weiß, wie das jetzt geht. Und die Theorie erstmal auf Umwegen bei ihm ankommen muss, um dich als als Fachmann weiterzuentwickeln. Also wir haben jetzt da große Hoffnung drin, dass sich das so entwickelt. Wir haben keine weiteren Personen jetzt direkt im Kopf, weil wir wollen ihn erstmal, ich sage es bewusst so, wie im Spielerjargon, durchbringen. Weil du hast ja noch ein paar Semester vor dir. Er hatte so seine Startschwierigkeiten. Das kann ich jetzt deswegen sagen, weil er jetzt im Flow ist. Es funktioniert. Aber es war nicht von Anfang an Selbstläufer.
Aber das heißt, dieses Projekt ist auf 3 Jahre während des Bachelorstudiengangs oder ist das dann auch auf 5 Jahre, falls du sozusagen noch einen Master draufsetzen willst, wie ist das angelegt?
Da kann ich jetzt ja eigentlich schon, also es ist jetzt ja, normalerweise sind es ja 7 Semester, dann der Bachelor. Ich werde jetzt wahrscheinlich das in 7 Semestern jetzt nicht ganz durchschaffen. Ja, da ist ja mal so, da hat man dann, findet man Lösungen.
Aber das heißt, es ist eigentlich ursprünglich nur erstmal für den Bachelorstudiengang
angelegt. Das ist die Perspektive. Und er macht ja auch Teil des Studiums, das ist ganz interessant, ist auch die A-Lizenz-Ausbildung. Die absolviert, nimmt er praktisch im Studium mit, ist Teil seiner Credit Points. Und damit hat er wieder zumindest hier in Niedersachsen alle Bedingungen erfüllt, um auch langfristig gefördert werden zu können. Und so wie ich derzeit den Trainermarkt einschätze, bundesweit, ist es insofern nachhaltig. Also selbst wenn wir keine neuen Trainer mehr brauchen, könnte er, wenn er weiter arbeiten möchte, in ganz Deutschland einen Job finden bei derzeitiger Marktlage, wenn er eine A-Lizenz und einen Bachelorabschluss.
Ja, wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland.
Woran liegt das? Weil die Nachfrage so hoch ist, weil Deutschland vielleicht auch für viele Trainer ein Sprungbrett Richtung Ausland ist? Oder?
Sag du was dazu. Du kennst viele Kollegen.
Ja, also ich glaube, Ausland wird jetzt immer mehr zum Thema. Erst recht, sage ich mal, die Länder jetzt drumherum, Schweiz, Luxemburg, etc. Da ist es halt natürlich oft verlockend, ich sag mal, grenznah zu leben und dann rüber zu fahren. Da gibt es auf jeden Fall ein paar, die das so machen. Aber generell ist halt einfach so, glaube ich, dass es wenig gut ausgebildete Trainer gibt in Deutschland. Und dadurch, dass man, hat man dann eigentlich, glaube ich, ganz gute Chancen, dann im Trainermarkt Fuß zu fassen. Also jetzt in letzter Zeit ist es gar nicht so unüblich, dass Trainer aus verschiedenen Verbänden dann mal wechseln. Dann sucht der Spitzenverband nochmal wen, dann sucht irgendein anderer Landesverband welche. Also das ist aktuell einfach eine hohe Quote von Wechseln und einfach, glaube ich, auch dem geschuldet, dass, ich glaube, es ist ein normaler Teil des Leistungssports, dass sich Personalien immer wieder mal verändern. Das ist es eigentlich, glaube ich. Ich glaube, dass es nicht so wirklich oft mit Qualifikationen zu tun hat, weil viele Verbände haben verschiedene Vorgaben. Also ich sage mal, Niedersachsen ist schon relativ, kann man das sagen, streng? Kann man das so sagen?
Hohe formale Vorgaben.
Hohe formale Vorgaben. Also
zum Beispiel, wie äußert sich das? Also wo sind Sie in Anführungsstrichen strenger als andere?
Also beim Tischtennis in Niedersachsen braucht man eine A-Lizenz. Das ist dann auch, wieso ich die A-Lizenz jetzt im Studium mache und das Studium nicht reicht, weil man die A-Lizenz halt vorgegeben ist. Wenn man jetzt andere Verbände als Beispiel nimmt, da kannst du auch mit einer B-Lizenz Landestrainer werden. Und das ist halt einfach in Niedersachsen ein Unterschied zu anderen Landesverbänden.
Um förderungswürdig zu sein, muss man dazu sagen. Also wenn du jetzt die Frage an den Landessportbund zurückspiegelst, sagen die, natürlich kannst du einen B-Lizenz-Trainer anstellen, musst ihn aber selber bezahlen. Also um an Fördergelder zu kommen, musst du mindestens eine A-Lizenz haben. Plus Berufsausbildung.
Die Berufsausbildung ist an wie viele Jahre gekoppelt?
Nee, das ist tatsächlich so, wir machen da immer Witze drüber. Du kannst theoretisch mit einer A-Lizenz und einer Ausbildung als Metzgerei-Fachverkäufer bist du förderfähig beim Landessportbund Niedersachsen. Also es geht tatsächlich, du brauchst formal einen Berufsaufschluss, IHK oder halt Bachelor.
Okay, habe ich ja doch noch Chancen. Dann fehlt mir noch die A-Lizenz. Ja. Du hattest es sozusagen angeteasert, ich würde es dir jetzt einfach den Ball zuspielen. Du kannst gerne jetzt über dein Studium, also wo studierst du, wie kann man sich das vorstellen? Und dann kannst du gerne über Theorie und Praxis nochmal da den Bruch beschreiben.
Also ich studiere an der IST Düsseldorf, ist halt eine Fernuni, mache da den Bachelor Sportwissenschaften und Training, so heißt er. Ja, der Bruch ist tatsächlich, dass wir einfach in der Sportart Tischtennis viele Dinge haben, die trainingswissenschaftlich so, also wenn man nur aus der Sicht der Trainingswissenschaft herangehen würde, dann würde man sagen, wie wir trainieren, ist falsch. Ja, und deswegen haben wir oft den Bruch zwischen Trainingswissenschaft und ich nenne es einfach mal jetzt Tischtennis, also Erfahrung durchs Tischtennistraining. Also,
Kannst du das mal an irgendeinem Beispiel
ja.
verdeutlichen? Also, was ist trainingswissenschaftlich gesehen falsch, was bei euch aber schon praktiziert wird und aber eben auch zum Erfolg führt?
Ein Teil zum Beispiel ist unser Schnelligkeitstraining. Wenn man jetzt das Schnelligkeitstraining aus der Sportwissenschaft sieht, dann hast du sehr, sehr kurze Belastungen. Und wir haben für uns die Erfahrung gemacht, dass unser Schnelligkeitstraining mehr auf die Tischtennis-Beinarbeitstechniken zurückzuführen sein muss. Und da ist es nicht so, dass du dann, ich sag mal, zwei, drei schnelle Schritte machst und dann ist vorbei. Natürlich hast du die jetzt einzeln zum Ball, aber hast beim Tischtennis sehr oft Start-Stopp-Bewegung. Ja, also du gehst von rechts mit Sidesteps nach links und musst dich dann wieder abdrücken. Und wenn du diese dann natürlich nur in diesen 1, 2, 3 Sekunden machst, dann hast du diese Wechsel fast gar nicht drin. Und deswegen ist es dann laut Sportwissenschaft kein Schnelligkeitstraining, aber rein aus unserer Trainingsperspektive ist es dann ein Schnelligkeitstraining. Obwohl es nicht alle Kriterien für ein optimales Schnelligkeitstraining der Sportwissenschaft ja anspricht.
Und was macht das dann mit dir, wenn du auf der einen Seite eben diese Theorie so für Studium lernen sollst und verinnerlichen und dann aber wieder in die Praxis gehst und ja, da feststellst, dass eigentlich das Theoretische da nicht wirklich den Erfolg erzielt?
Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt jung bin, höre ich natürlich viel von den älteren Trainerkollegen oder erfahreneren Trainerkollegen. Aber ich probiere dann trotzdem immer wieder einfach meine eigenen Sachen aus. Jetzt nicht, weil ich irgendwie mich drüber irgendwie hinwegsetzen möchte, sondern ich habe dann, sage ich mal, ein, zwei Ideen, wo ich denke, das kann vielleicht helfen, dann probiere ich das aus. Und meistens ist es so, dass man dann auf die alten, bewährten Techniken wieder zurückkommt. Einfach weil es für den Tischtennissport am meisten Sinn macht.
Also mit anderen Worten, du probierst einfach was Neues aus und wenn es eben nicht funktioniert,
Genau.
dann gehst du wieder zurück, aber
Genau. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ich probiere jetzt nicht allzu viel aus, weil es sind immer noch Athleten, die professionell Tischtennis spielen möchten. Da kann man jetzt nicht die als, ich sag mal, als Spielbälle nehmen und dann für die eigenen Theorien benutzen, sondern es ist dann schon, ich nenne es mal immer, also kleine Abwandlungen. Und dann schaut man mal, mal behält man etwas bei, mal ändert man es. Und dann kommt man halt einfach dann auf den Schluss. Meistens sind die älteren Sachen gar nicht so schlecht. Und dann ändert man vielleicht Nuancen davon und mehr
aber wir
nicht.
reden ja immer noch von Individuen. Es kann ja dann trotzdem sein, dass vielleicht die altbewährte für 7 der 10 Sportlerinnen und Sportler eben gut sein kann und 3 vielleicht aber die 9, nenne ich jetzt mal, Abwandlungen eben.
Ja, klar, das hat man immer, würde ich sagen. Man hat immer Einzelfälle, erst recht, wenn wir über Technik sprechen, jetzt im Tischtennis, das ist ein großer Teil von unserer Ausbildung der Spieler, technisch. Da gibt es immer, ich sage mal, eine Optimaltechnik, aber letztendlich wird sie immer abgewandelt in Individualtechniken. Da gibt es super Beispiele. Ein gutes Beispiel ist eigentlich der Tischtennisspieler, den fast alle kennen, Timo Boll. Wenn du rein technisch auf ihn guckst, dann sagst du auch nicht, dass es optimal ist. Aber da sind wir wieder beim Tischtennis, ist halt sehr individuell auch. Und daher muss man dann immer wieder bei jedem Spieler andere Methoden ausprobieren, weil nicht jeder auf dasselbe dann anspringt. Und das ist eigentlich der größte Teil des Trainerjobs, die Methoden anzupassen und dann auch, wenn etwas nicht funktioniert, dann nochmal wieder andere Dinge auszuprobieren.
Jetzt hast du gerade Thema Technik angesprochen. Wer ist so dein Sportler, wo du sagst, der steht für besondere Technik oder welches Land oder?
Da möchte ich mich eigentlich gar nicht so festlegen, weil wenn man jetzt, sage ich mal, nur von den Ergebnissen sich das anschaut, dann würde man natürlich direkt sagen, oh, die Chinesen. Aber die haben ganz andere Voraussetzungen als wir Europäer zum Beispiel. Die fangen im sehr jungen Alter an, sehr hohen Trainingsmaß zu fahren, sehr viel Intensität, die du mit den Deutschen zum Beispiel gar nicht fahren kannst. Weil du natürlich auch andere Schulstrukturen hast, andere ja, gesellschaftliche Strukturen, die das dann ein bisschen verhindern und dadurch man dann anders anfangen muss. Und deswegen ist es meistens so, es gibt natürlich ein, zwei Ausnahmen, dass die Europäer oder auch die Deutschen dann erst hinten raus besser werden. Am Anfang sind es dann sehr oft die Asiaten, weil sie einfach mehr trainieren können. Und dann muss man halt probieren, sagen wir Alter 12, 13, 14, 15, ja, 16, so in dem, ich sag mal, pubertierenden Alter muss man dann probieren, die Intensitäten und auch die Umfänge hochzufahren, um das dann irgendwie aufzufangen.
Du hast jetzt gerade die Zahlen genannt. Ich habe mal was recherchiert. Von 1988 bis 2024 hat China 37 Gold, 21 Silber und 8 Bronzemedaillen gewonnen. Währenddessen im gleichen Zeitraum Deutschland über 4 Silberne und 5 Bronzemedaillen. So, das nur mal so als Vergleich. Ihr merkt,
Gute Recherche, ja.
ihr merkt aber, ich suche eine gute Überleitung, wie wir jetzt zu eurer China-Reise kommen. Die hatte ich ja vorhin schon angeteasert. Ihr seid nach China gereist. Nimm du uns mal mit, Markus. Wie ist das überhaupt zustande gekommen und was war da die Initialzündung?
Ja, also bis vor kurzem war China tatsächlich für uns einfach weit weg. Also nicht nur geografisch, sondern natürlich auch mental. Und wir sind nach China gekommen aufgrund einer Initiative der Chinesen, muss man ganz klar so sehen, die wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, weltwirtschaftliche Öffnung, Langeweile im eigenen Land als Tischtennis Großmacht, den Kontakt nach Europa, speziell nach Deutschland gesucht haben.
Weißt du, warum Deutschland dann in Europa schon für die mit am interessantesten
Ja,
sein kann?
also das ist, also wir waren ja jetzt aktuell nicht mehr, aber bis vor 2, 3 Jahren ja tatsächlich Nummer 1 auch in Europa. Und obwohl, du hast ja gerade gesagt, nicht so viele Medaillen bei uns rausgekommen sind, schon die einzigen Europäer, die die Chinesen ein bisschen ärgern konnten hier und da mal. Und es gibt einen Timo Boll, der in China allerhöchsten Respekt genießt. Also wenn du einen Chinesen nach einem nicht-chinesischen Superstar fragst, sagen die alle Timo Boll. Der steht immer noch ganz, ganz oben in China. Und ich denke, dass allein der Name die Persönlichkeit auch die Chinesen nach Deutschland treibt, tatsächlich. Weil er ja auch eine sehr lange Karriere hinter sich hat. Also er hat jetzt mit über 40 Jahren erst aufgehört, Tischtennis zu spielen. Also der war 20 Jahre lang auf Weltniveau. Und es ist dann so entstanden, dass ein Trainingszentrum, ein privat geführtes Trainingszentrum, das ist auch ein Novum, was ich lernen musste. Es ist nicht mal alles statisch organisiert, sondern ein privat geführtes Trainingszentrum
Gibt es das da häufig?
jetzt zunehmend. Ja, also die Chinesen sind also auch in der Sportförderung zunehmend sprichwörtlich kapitalistisch geworden. Also es hat sich nach den Olympischen Spielen in Peking wohl gewandelt. Da gibt es die Geschichte, dass man vor Peking, vor den Olympischen Spielen im eigenen Land natürlich sich gar keine Blöße geben wollte und schon 8 Jahre vorher Kinder im Alter von 10 Jahren gesichtet hat, in einer Größenordnung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Man spricht da von 50.000 Kindern, die gesichtet und gefördert wurden in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Das war damals alles noch staatlich gesteuert, ist mittlerweile nicht so. In China gibt es viel Geld mittlerweile für viele Dinge. Und auch mit einer Tischtennisschule oder mit einem Tischtenniszentrum lässt sich Geld verdienen, wird dann aber wieder staatlich gefördert im Erfolgsfaktor. Kann ich aber gleich nochmal was zu erzählen. Auf jeden Fall ist eine Trainingsschule oder ein Trainingszentrum in Anhui, das ist eine Partnerregion von Niedersachsen oder die Partnerregion, die chinesische von Niedersachsen, offensiv an uns herangetreten über Berlin, so China Forum Berlin. Das ist eine Institution, die Wirtschaftskontakte eigentlich fördert zwischen China und Deutschland. Sind die an uns herangetreten, ob wir nicht eine Partnerschaft eingehen würden. Wir würden gerne uns kennenlernen und vielleicht einen Austausch machen. Und für mich war das, ich habe das am Anfang recht skeptisch betrachtet, weil auch so eine Anfrage erstmal weit weg ist. Also über einen Rechtsanwalt aus Berlin wird man gefragt, ob wir nicht mit den Chinesen was machen wollen. Also wenn wir hier irgendwie sonst eine Trainingsmaßnahme anbahnen, geht das ja viel direkter. Und ich hatte oder wir haben dann das Glück, dass ein Vertreter aus dem Präsidium des Deutschen Tischtennisbundes arbeitet im oder ist Vorstandsvorsitzender des German Center in Shanghai. Das German Center in Shanghai ist eine 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank. Und was macht dieses German Center? Sie vermittelt Wirtschaftskontakte für mittelständische Unternehmen in Shanghai. Und diesen Kontakt, der ist begeisterter Tischtennisspieler, habe ich angefragt, hör mal, wie gehe ich damit um? Und er hat sich dann persönlich vor Ort erkundigt, hat das Trainingszentrum besucht, ist da empfangen. Dem hat man natürlich den roten Teppich ausgelegt und er kam zurück und hat mir gesagt, du, da musst du hin. Und wenn du das machst, dann kommst du noch in Shanghai vorbei. Ich mache jedes Jahr ein Freundschaftsturnier. Ich möchte, dass du dann auch mit deinen Spielern daran teilnimmst. Dann machst du direkt so eine kombinierte Veranstaltung. Und dann haben wir gesagt, gut, lass uns noch ein bisschen Geld organisieren, mal bei der Lotto-Stiftung nachfragen. Ne? Deswegen wisst ihr ja auch von uns. Und haben dann die Reise angetreten und hat sich gelohnt. Also es ist schon jetzt viel daraus entstanden. Wir fahren jetzt im April mit einer Mädchentruppe wieder hin und haben für Oktober eine Delegation aus China jetzt zu uns eingeladen. Also es ist schon viel passiert seit unserem Besuch dort.
Also auch du fährst oder fliegst?
Also wir beide waren ja im Oktober da, unserem ersten Besuch. Und jetzt im April fliegt unsere Trainerin mit einer weiteren Trainerin und 5 Spielerinnen dahin zum Trainieren. Und das ist das Verrückte, die freuen sich. Also es ist immer dann die Absprache, wenn wir kommen und den Flug selber finanziert kriegen, sobald wir dann den Fuß auf chinesischen Boden setzen, dann zahlen wir auch nichts mehr. Also dann holen die uns ab und dann sind wir da im Trainingszentrum. Und meine Wahrnehmung ist, da das eine privat geführte Schule ist, die natürlich auch auf Zuschüsse staatlicher Seite wartet, ist das für die eine enorme Prestigeverbesserung, wenn der da deutsche Spieler hinkriegt. Also jetzt unsere Trainerin hat mich auch gefragt, was haben eigentlich die Chinesen davon? Und meine Vermutung ist vor allem Prestige für dieses Trainingszentrum.
Jetzt nimm du uns mal gerne mit. Sag du mal, das war jetzt das erste Mal da in China für dich. Wie hast du das alles wahrgenommen? Gerade jetzt auch nochmal aus dem Background des Spielers, des Aktiven und des jetzigen Trainer-Daseins. Wie wirkte das für dich? Was konntest du da jetzt auch alles mitnehmen? Und was hat dich vielleicht aber auch, oder was hast du so gar nicht erwartet? Was waren Neuigkeiten?
Ja, also erstmal mit was für Erwartungen ich, sage ich mal, da hingeflogen bin. Ich habe erwartet, dass man relativ viel trainiert. Ich muss zugeben, ich habe mir davor Gedanken gemacht, ich sage mal, auf welches Spielniveau man treffen wird. Da war ich so ein bisschen, ich sage mal, zwiegespalten, weil ich wusste natürlich, dass wir zu einem privaten Trainingszentrum fahren und ich das jetzt persönlich in China so noch nicht erlebt habe. Es war für mich die erste China-Reise. Ich war da vor allem in Japan, habe das mitbekommen, aber da war das nicht privat. Da war das, dann waren da 2 junge japanische Nationalspieler da und dann, ich sag mal, so vom Nationalniveau wäre Spieler. Und deswegen war ich ganz neugierig, was mich da erwartet. Was man sagen muss, die Bedingungen von den Sachen drumherum, also die Halle, die Zimmer und auch das Essen, das war sehr gut. Essen ist natürlich, wenn man als Europäer nach China kommt, immer gewöhnungsbedürftig, aber das war von vornherein klar. Und dann die Eindrücke aus der Trainingshalle waren, also erstmal, als man reingekommen ist, dachte man sich so, ja, sehr gute Bedingungen. Die Halle war sehr modern. Typisch chinesisch ist dann, dass die Hallen mehrere Stockwerke haben und man dann immer wieder nach oben gehen muss, weil oben dann die Größeren, die Besseren trainieren und unten die Kleineren.
Also so hierarchiemäßig.
Ja, das ist so ein bisschen typisch für die. Und dann kam man da rein und dann hat man natürlich direkt aus dem Training gesehen, dass sie viel mehr Wert auf Körperlichkeit setzen und viel mehr Wert auf, wenn man es im Tischtennis ein bisschen differenziert zwischen, ich sag mal, Spieleröffnungen, also bei uns Aufschlag-Rückschlag-Spiel, und dann den offenen Ball wechseln, dass sie, ich sag mal, den Aufschlag nehmen sie erst nach 2 Stunden Trainingszeit dazu. Und das war ziemlich auffällig und unterschiedlich zu unserem Training. Aber das war jetzt auch für mich kein neuer Eindruck, weil man das merkt, wenn man gegen die Chinesen auf Turnieren spielt, dass sie einfach wenig leichte Fehler spielen, sind körperlich sehr gut und das ist, glaube ich, einfach dem hohen Trainingsmaß geschuldet, den sie haben, von klein auf. Und dann sind wir in die Halle gekommen. Ich habe mir gesagt, ich schaue mir jetzt erstmal das Training an, gar nicht so viel selber gestalten, weil der Trainer hat mir immer wieder angeboten, dass ich dann selber auch das Training mache. Das habe ich dann aber am Anfang bewusst ein bisschen gesagt, nee, ich schaue es mir erstmal an, weil das, glaube ich, dann für meine Jungs und auch für mich wirklich interessant erstmal ist. Dafür ist man ja da. Man ist nicht dafür da, dass ich das Training dann mache. Das könnten wir dann auch in Deutschland machen, sondern man will sich ja anschauen, was die anders machen. Und ja, dann hat man natürlich gemerkt, dass das Training dann dort anders ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, was schlechter oder besser ist. Ich würde einfach sagen, dass das zwei verschiedene Philosophien von Trainingsgestaltung ist. Und
aber hast du zum Beispiel irgendeine Übung mit in deinen Trainerkoffer genommen und hast gesagt, okay, das ist ganz spannend, daran habe ich nie gedacht, das setze ich jetzt bei uns um?
Die Übungen waren gar nicht verschieden, sondern eher, wie sie gespielt haben. Sie haben viel weniger Tempo gespielt, also viele Ballwechsel, wenig Fehler und sehr viel Wert auf Beinarbeit gelegt. Und das war auch das, was ich davor schon wusste und was auch der Eindruck aus den Wettkämpfen ist, dass sie halt einfach gut darin sind, in den Basics. Da spielen sie einfach gar keine Fehler. Und das hat dann für mich, das Einzige, was ich mehr oder weniger da für mich mitgenommen habe, ist, dass man das immer im Hinterkopf behalten muss, dass die Basics das Wichtigste sind und dass man den Rest dann drumherum bauen muss, sage ich mal. Und sonst ist es eigentlich, ich sag mal, der Eindruck oder das Wissen, was ich über das chinesische Training hatte, dann eigentlich ziemlich bestätigt wurde.
Und welches Niveau hatte jetzt diese private, ich würde jetzt mal Akademie sagen, mit welchem Niveau kann man das hier vergleichen?
Sehr unterschiedlich. Okay. Also, so wie es mir auch erklärt wurde, gibt es da sowas Ähnliches wie Stipendien. Also wenn du ein guter Spieler bist, ich sag mal, erweiterte chinesische Spitze, dann zahlst du nichts. Wenn du schwächer bist, dann zahlst du was. Und dann war da ein, ich glaube, U15-Spieler, da wurde mir gesagt, dass er irgendwie, ich sag mal, erste 10 in China ist. Das ist dann natürlich vom Niveau ganz gut. Aber es war jetzt, ich sag mal, ein gutes Trainingsniveau, aber ich hatte jetzt bei keinen Spielern das Gefühl, dass sie jetzt wirklich den Jungs, mit denen wir da waren, jetzt überlegen sind. Wir waren, also alle außer einer sind jetzt aktuell U19-Nationalspieler, auch in Deutschland, mit denen wir da waren. Also wir sind jetzt auch mit einem relativ hohen Niveau hingefahren oder hingeflogen. Und das war eigentlich ein gutes Niveau, wo ich sagen würde, bis auf bei einem waren unsere Jungs jetzt eher stärker, aber es war ein gutes Niveau trotzdem zum Trainieren. Ja, und ich glaube, das ist der Unterschied einfach, weil das eine private Trainingseinrichtung ist, dass man da dann auch, ich sag mal, ein bisschen gemerkt hat, dass es lockerer ist, als es in chinesischen Nationalmannschaften ist. Aber trotzdem, alle, die da sind, sie zahlen ja auch Geld dafür, Lust haben und auch motiviert sind, gut zu trainieren und viel zu trainieren.
Jetzt nochmal zu dir, Markus. War das bewusst, auch so ein kleiner Fingerzeig, dass man eben mit so guten Spielern da hinfliegt, um sich keine Blöße zu geben? Oder was war die Intention, genau die Athleten mitzunehmen? Was vielleicht auch das Alter einfach?
Nein, es ging ja, für uns geht es natürlich um die Leistungsführung. Die Chinesen haben jetzt angefragt nach einer Partnerschaft und ich habe dann auch mit unserer Landesrennerin gesprochen, machen wir das nicht? Und dann war die Antwort, ja, wie wichtig ist dir das denn? Und dann habe ich gesagt, nein, du musst mir sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann sagte sie natürlich ganz klar, okay, China müssen wir versuchen. Wenn du jetzt nach Südafrika gesagt hättest, wir fahren nach Südafrika zum Tischtennis spielen, dann nur aus politischen Gründen, wenn es dir wichtig ist. Also wir sind da hingefahren mit der Intention, dass es uns sportlich was bringt. Weil China ist ja, wie gesagt, weit. Und wir hatten dann die Hoffnung, dass es für uns, auch für unsere Spieler, ein guter Trainingsaufenthalt ist. So, jetzt Sören sagt ja, es hat so gepasst. Ich sage, ich kenne ja nur das Ergebnis, dass vor 6 Wochen die Trainerin bei mir in der Tür stand. Hör mal, wie gut ist eigentlich dein Kontakt nach China? Ich würde da gerne mit der Mädchentruppe wieder hin. Insofern war das eine gute Entscheidung. Ist auch für uns, glaube ich, sportlich wertvoll, mit denen diese Kooperation einzugehen. Und ich bin jetzt ja nicht, ich habe ja dann in der Halle nicht als Trainer gesessen und bin ein bisschen weiter weg. Aber das war für mich, ich war auch immer im Training drin und habe mir das angeguckt und hatte super Freude an der Intensität, die so im Training herrschte und auch wie die miteinander umgegangen sind. Du sagst jetzt, vielleicht ist normal, komm heute Nachmittag ins Training, ist genauso. Kann sein, für mich war es was Besonderes, da zu sein und sich das so anzugucken, wie da Training abgelaufen
ist. Ja, dazu kann man sagen, was man halt wirklich gemerkt hat, ist, dass alle, die da waren, wirklich da waren, weil sie da sein möchten. Und das merkt man dann in einer Trainingsgruppe ganz, ganz schnell. Wenn dann wirklich der Trainer 100% dabei ist und die Spieler und Spielerinnen natürlich auch Feuer und Flamme dafür sind, dann merkt man das ganz schnell und das springt dann auch über, obwohl es dann ja eine Sprachbarriere auch gibt, aber das ist, das springt dann ganz schnell rüber. Also das merkt dann die ganze Gruppe und dann trainiert die ganze Gruppe auch direkt besser.
Ja, du hast gerade bei Sprachbarriere hast du gerade sozusagen geschluckt.
Ja, das ist richtig krass, weil es gibt natürlich kein Englisch oder irgendwas Vergleichbares. Wir hatten am ersten Tag tatsächlich immer eine Übersetzerin an unserer Seite, damit geht das ganz gut. Waren dann aber die letzten Tage auf uns alleine gestellt mit den vorhandenen Technologien, die man dann kennenlernt. Natürlich gibt es einen Google-Übersetzer. Nur wenn ein Chinese da was reinspricht und es kommt dann Deutsch raus, muss man erst nochmal 3-4 Sekunden nachdenken, was denn jetzt mit der Übersetzung, was von dieser Übersetzung zu halten ist, wie die gemeint ist. Und gerade wenn dann gegenüber sogar noch sowas wie Ironie einbauen möchte, dann wird es ganz schwer. Und ähnlich war das dann auch bei mir. Also ich war ja der politische Vertreter da. Ne? Und ich habe mich da 5 Tage als zweitwichtigster Deutscher nach Friedrich Merz gefühlt. Ne? So dieses Gefühl haben die mir gegeben. Also man wird da ja sehr, sehr hofiert. Und ich weiß gar nicht, wie ich das toppen kann, wenn die uns besuchen kommen. dieses Gefühl des Wichtigseins. Aber das gehört ja zur Kultur dazu. Und wir haben uns natürlich dann viel unterhalten über diesen Übersetzer. Und das war eine echte Herausforderung, weil man hat dann selber was reingesprochen und dann gibt die Sprachmaschine das auf der anderen Seite aus und dann guckst du ins Gesicht. Sondern hat er jetzt verstanden, was ich meine? Und du nimmst dann praktisch an der Gesichtsreaktion wahr, ja, ist es angekommen oder hat vielleicht was falsch verstanden. Also es geht gemessen an dem, was man früher hatte, nämlich nichts, überraschend gut, aber ist mit großer Vorsicht zu genießen und man muss sich da auch ein bisschen reinarbeiten. Also wenn man mit so einem Übersetzer arbeitet, seine eigenen Formulierungen erstmal vorher überdenken, so nach dem Motto, könnte es da Übersetzungsprobleme geben.
Also eigentlich sollte man eher relativ einfache Sätze da reinsprechen.
Ja.
Damit das dann weniger Fehler gibt.
Ja. Aber was von der Atmosphäre nochmal hervorzuheben ist, mein Eindruck war, also auch die Kinder und Jugendlichen, die da waren, es hat sich so angefühlt, als ob die zum ersten Mal Europäer gesehen haben in ihrem Leben. Das war für die eine richtige Attraktion. Also dass auch unsere Spieler natürlich den Kleinen da Autogramme geben mussten und die noch Selfies haben wollten, weil wir dann auch smarte Jungs dabei hatten. Die wurden da wie kleine Stars behandelt. Ja. Und Also wir waren eine echte Attraktion für die, also so wie man das sonst so aus diesen Bildern kennt, man fährt nach Afrika und die Schwarzafrikaner sehen zum ersten Mal einen Weißen. Nicht ganz so übertrieben, aber die haben sich wirklich sehr gefreut und da waren dann so 10, du nimmst sie da als selbstverständlich wahr. Ich fand das klasse, als dann Wettkampf angesetzt war, dann dürften dann die kleinen Kinder von unten hochkommen und dürften die Spiele zählen. Und waren dann stolz wie Oscar, dass sie da an der Tafel saßen und richtig Spaß daran hatten. Ich überlege das mal bei uns. Ne? Du sagst den Kleinen, komm, dann geh mal bei den Großen zählen. Das wäre wie so eine Strafeinheit. Dann kriegst du dann die Antwort, haben wir heute schlecht trainiert oder warum müssen wir das machen? Ja, das fand ich beeindruckend. Und das ist natürlich auch Teil dieser Tischtenniskultur, die man dann da wahrnimmt. Also die da waren, das Niveau musst du einschätzen, aber man konnte denen ansehen, die lebten für Tischtennis.
Ja, also man hatte da gemerkt, dass es, wie gesagt, dass es auch ein Geschäft ist, ja, ein Business, aber da gab es auf jeden Fall 3-4 Spieler und Spielerinnen vor allem, die ziemlich gut waren. Und ich glaube, dass, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass das so ein bisschen das chinesische Programm ist, also dass es ein bisschen normal ist, dass es jetzt alles ein bisschen, ja, privat ist, private Schulen, auch ehemalige Weltstars, sage ich mal, im Tischtennis haben jetzt angefangen, eigene Trainingshallen und so weiter aufzubauen und das dann als Business zu vermarkten. Und ist natürlich ein ganz anderes System, als wie man das jetzt aus Europa kennt.
Also ihr habt jetzt beide gesagt, das wird jetzt das neue System in China sein. Das heißt, das wird ja jetzt auch vermutlich eine Partnerschaft sein, die ihr jetzt eingegangen seid. Das heißt, ihr rechnet mit immer wachsendem Niveau.
Bei denen oder insgesamt für uns?
Insgesamt. Also wahrscheinlich bei denen als erstes, weil das ja jetzt vielleicht auch noch am Anfang bei denen ist und die jetzt auch wissen, wie ihr, wie gut ihr seid. Und dann werden die wahrscheinlich auch prestigemäßig alles dran setzen, mindestens auf Augenhöhe zu sein.
Ja, ich denke, das wird jetzt spannend, wenn die uns im Oktober besuchen. Also die kommen dann auch mit 6 bis 8 Spielern, wir haben so eine Delegation von 10 Personen eingeladen, nach welchen Kriterien die Spieler schicken. Also wir sind natürlich hingefahren und haben gesagt, wir nehmen unsere Besten mit, weil die sollen ja was davon haben. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, nach welchen Kriterien der wirtschaftlich denkende Unternehmer die Personen schickt.
Ist das denn so, dass du hast gerade gesagt, als ihr auf dem chinesischen Boden waren, dann sozusagen alles von denen bezahlt wird, ist das dann...
Ja, ist genau andersrum, machen wir das genauso. Also wenn die in Frankfurt landen, holen wir die in Frankfurt ab und dann bringen wir die hier unter und dann machen wir ein gutes Trainingslager mit denen. Und wir haben immer im Kopf tatsächlich die Leistungsentwicklung. Also wir haben jetzt auch den jungen Bundestrainer angefragt, ob er mit weiteren Spielern ergänzt. Wir wollen also in dem Oktober alles andere als uns blamieren. So. Und die Hoffnung ist, dass die halt auch entsprechende Spieler schicken, weil für uns ist natürlich der sportliche Austausch die Basis. Wenn der nicht da ist, dann können wir nicht über die anderen, dann habe ich keine Motivation, über die anderen Dinge nachzudenken. Wie ich eben sagte, von chinesischer Seite, glaube ich, kommen noch andere Faktoren rein. Also für die ist es grundsätzlich gut, dass wir die besuchen, weil es einfach die Sichtbarkeit dieses Trainingszentrums in China erhöht. Und diese Notwendigkeit haben wir ja nicht. Wir arbeiten im Olympiastützpunkt, wir sind Olympiastützpunkt. Wir können unsere Sichtbarkeit gar nicht mehr verstärken, sondern uns geht es ja ausschließlich darum, unsere Spieler zu entwickeln. Wir sehen darin aber eine große Chance, halt Trainingslehrgänge mit einer hohen Qualität mit denen aufzubauen. Und natürlich, das habe ich so im Hinterkopf, auch von deren Mentalität zu lernen. Also der Freude am Tischtennis da alles reinzugeben. Also auch in der Tischtennisschule, wo wir waren, darf man ja nicht vergessen, China hatte eine Ein-Kind-Politik, ist schon seit zig Jahren abgeschafft. Aber wenn man so einem Land, ich weiß nicht, wie lange diese Politik bestand, mindestens 20 Jahre, hat natürlich die jetzige Generation verlernt, Familien zu gründen. Und es ist nach wie vor so, also China schrumpft zurzeit, dass das alles Einzelkinder sind und die Familien da alles reinsetzen. Wobei, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, das ist genau der Aspekt, die Chinesen aus ihrer derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr Notwendigkeit sehen, gerade im Tischtennis, das staatlich zu fördern, sondern sie haben es dem privaten Markt überlassen. Und ich habe das jetzt auch schon von Bundestrainer gehört, dass tatsächlich im Herrenbereich diese absolute Dominanz gar nicht mehr so gegeben ist, weil die Chinesen relativ gesehen, man muss so sagen, relativ gesehen, Probleme in der Nachwuchsförderung haben.
Und welche?
Es wird wahrscheinlich zum nächsten Weltmeistertitel wieder reichen, aber im Damenbereich sind sie unangefochten, das wird auch noch länger dauern, aber im Herrenbereich ist das nicht mehr so.
Das heißt, welche Nationen klopfen da an?
Also im Tischtennis ist eigentlich die Entwicklung so, dass man nicht mehr so wirklich viel von Nationen sprechen kann. Also wenn man jetzt die Top 10 nimmt, okay, es sind glaube ich immer noch 3 oder 4 Chinesen drin, dann Nummer 2 oder 3 der Welt ist aktuell ein Brasilianer, da hättest du vor ein paar Jahren auch nicht dran geglaubt. Dann hast du Franzosen, Deutsche, also es ist wirklich sehr gemischt, Koreaner, Japaner.
Südkorea, also, Japan noch.
Ja. Also du hast alles Mögliche eigentlich.
Also du hast trotzdem noch den asiatischen Markt, der eigentlich dominiert.
Ja, ja. Also wenn jetzt bei einer Mannschaftsweltmeisterschaft wird Brasilien ja nichts reißen mit ihrem einen Spieler.
Also ist es schon so, dass natürlich die Asiaten immer noch sehr weit vorne sind, aber es halt immer wieder vereinzelte Spieler durchkommen, die halt aus, ich sag mal, nicht so großen Tischtennis-Nationen kommen, wie Brasilien. Also Hugo Calderano ist ein super Beispiel, der jetzt auch relativ spät, sage ich mal, den Schritt zum, dass er nochmal Nummer 2 der Welt wird, da hätte man jetzt wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht unbedingt dran geglaubt, weil eigentlich der Trend aktuell ist, dass immer mehr junge Spieler auch dazukommen, weil der Tischtennissport sehr jung wird. Ein gutes Beispiel ist Felix Lebreu, ist ein Franzose, der dann mit, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren dann auf einmal schon zur Weltspitze gehört und tatsächlich dann mit 10 Jahren, also der ist ein Jahr jünger als ich, ich gegen ihn auch schon dann gespielt habe auf der, ja, ich sag mal World Tour im U15-Bereich und dann natürlich unfassbare Entwicklungen dann in diesem jungen Alter passieren jetzt. Das sieht man ganz gut bei den auch Rumänen in Osteuropa sehr viel, dass halt die Nationen sich jetzt immer wieder ein bisschen abwechseln von den, ich sag mal, Tischtennis-Nationen, die du im Herrenbereich hast, aber halt alles relativ jung wird. Lin Xin Dong wurde auch, glaube ich, mit 17 schon Nummer 1 der Welt dann oder mit 18, also ist alles sehr jung aktuell.
Beobachtest du das in deiner Trainingsgruppe auch?
Nein, in Deutschland ist es nicht so. Also in Deutschland ist es oft eher so, dass man dann mit 19, 18, vielleicht auch ein bisschen später, wir haben ein gutes Beispiel jetzt mit Benedikt Duda, der immer ein guter Spieler war, aber dann mit, ich weiß jetzt nicht, also Mitte 20 dann auf einmal zur Weltspitze dann dazugekommen ist. Und ich glaube, dass es halt einfach dann wieder ein Thema von verschiedenen Sportförderungssystemen in anderen Ländern ist, im Gegensatz zu Deutschland, dass es in anderen Ländern halt so früh wird. Also ein Chinese, der jetzt Nummer 1 in seinem Jahrgang ist, der geht halt nicht mehr so oft zur Schule, um das mal noch vorsichtig zu formulieren. Ja, und das ist ja in Deutschland zum Beispiel unvorstellbar.
Aber der Trend geht halt immer mehr zu diesen Einzelprojekten. Also dass nicht das Land mit seiner Förderstruktur jetzt dafür steht, dass Leistung entsteht, sondern dass Einzelpersonen in Kontexten, in denen sie sich bewegen, zu großen Spielern werden. Das ist im Tennis, siehst du das ja, also das ist eigentlich der Vorreiter. Das, was im Tennis passiert, entwickelt sich jetzt gerade auch im Tischtennis.
Genau. Jetzt haben wir viel über China geredet, über eure Reise. Wir haben auch gerade über das sozusagen dich als dualen Student gesprochen. Gibt es noch weitere Projekte, die aktuell oder die vielleicht auch in der Pipeline liegen, um eben dieses Niveau immer noch weiter zu steigern?
Bei uns? Also Projekte im Leistungssport. Also das China-Projekt ist jetzt unser großes Ausweichprojekt. Also wenn wir ein gewisses Niveau haben wollen, müssen wir ja viel international spielen mittlerweile. Also wir haben das Problem, dass diese Jungs, von denen wir gerade gesprochen haben, Niveau brauchen, um sich zu entwickeln, weil ja Tischtennis, du gibst keinem einzelnen Spieler einen Trainingsplan wie ein Triathleten, sondern ein Riesenthema ist für uns immer die Trainingsgruppe, in der die sich bewegen. Und vor dem Hintergrund sind jetzt auch unsere Spieler die letzten Jahre sehr, sehr viel international gereist und haben Veranstaltungen besucht, die WTT-Turniere, also auch wieder analog zum Tennis entwickelt sich das im Tischtennis. Und da erfahren wir gerade eine Einschränkung vom Spitzenverband, dass wir also nicht so viele Veranstaltungen mehr bereisen können und sollen. Und da ist eigentlich jetzt diese China-Geschichte unser Ausgleich dazu. Also jetzt, wenn wir jetzt, ich habe ja gesagt, im April fahren wir jetzt wieder. Das machen wir, um in der Hoffnung, da ein Niveau zu haben, in dem wir gut trainieren können. Und das wird auch unsere Herausforderung sein, also Trainingsgruppen zu schaffen, in denen wir gut trainieren können. Also es kann dahin gehen, was wir auch diskutieren, bin ich bei dem Thema, ob wir kreative Lösungen finden, um zum Beispiel auch Sparringspartner zu finden. Also vielleicht erwachsene Spieler, die ein hohes Niveau haben, die in ihrem Beruf sind, aber von ihrem Spielniveau unseren Jugendlichen noch helfen könnten.
Also dann, eine Art Auslandsstipendium.
Ja, oder dass wir die halt in unsere Trainingsgruppen reinkriegen. Also unser Hauptproblem ist, unsere Trainingsgruppen stark zu machen, um auf einem Niveau zu trainieren. Also uns reicht ja nicht so ein Sören, reicht uns ja nicht aus als Fachmann, wenn der am Tisch keine Situation kreieren kann, wo zwei gegeneinander auf einem hohen Niveau spielen. Und da ist es, glaube ich, auch für unsere Trainingsatmosphäre elementar wichtig. Du darfst mir jetzt gerne widersprechen, nachdem ich das gesagt habe, dass das dann nicht immer nur zwei, drei Leute sind, die ständig miteinander trainieren, sondern dass die auch mehr Input brauchen. Also wir haben halt keine jungen Spieler auf dem Niveau, aber wir brauchen Sparringspartner. Ähnlich wie ein Boxer sich ja auch jemanden reinholt, mit dem er trainieren kann. Und das wird unsere Herausforderung auch in der nächsten Zeit werden.
Ja, dazu, also ich würde erstmal auf die Turniere einmal eingehen. Da ist aktuell eigentlich weltweit in allen Ländern, außer in Deutschland, der Trend, dass man die WTT-Turniere spielen kann und sie auch regelmäßig spielt. Einfach aufgrund dessen, dass die anderen, ich sag mal, höherklassigen internationalen Turniere, die es früher gab, alle nicht mehr gibt. Oder zu 90% nicht mehr gibt, weil halt die WTT die Turniere, ihre eigenen Turniere für die Weltrangliste so dermaßen hochgefahren hat, dass du eigentlich, wenn du möchtest, könntest du jede Woche eins spielen, so ungefähr. Und wir haben jetzt in Deutschland das Problem, dass man mit als einziges Land, glaube ich, also ich weiß von vielen Ländern, dass sie offen sind, man nicht mehr zu den Turnieren so oft fahren darf. Und das ist ja an sich erstmal kein Problem, weil nicht jeder braucht Weltranglistenpunkte. Darum geht es nicht.
Aber warum ist das so?
Die Frage kann ich nur weitergeben. Also auch nicht an Markus, sondern die kann ich nur weitergeben an den Spitzenverband. Das ist jetzt das Problem, also wenn ich jetzt für meine Spieler etwas planen möchte, einen Jahresplan mache zum Beispiel, dann ist es mir egal, ob sie Weltranglistenpunkte sammeln oder nicht. Weil mir geht es nicht darum, dass sie jetzt ein guter U19-Spieler sind, sondern ich möchte, dass sie professionell im Herrenbereich ankommen. Das Problem, was dann aber entsteht, ist, dass wir keine mehr von diesen, ich sag mal, internationalen Turnieren, die außerhalb von diesem Weltranglistenzyklus ist, halt alle heruntergefahren wurden, einfach aufgrund dessen, weil jeder sich denkt, okay, wir können ja einfach WTT spielen. So, und das ist jetzt das Problem oder eine Herausforderung, die wir jetzt in nächster Zeit haben werden. Weil Tischtennis auch einfach eine Sportart ist, dass man braucht regelmäßig Wettkämpfe auf hohem Niveau. Wenn ich das mal mit anderen Sportarten wie zum Beispiel einen Läufer vergleiche, der kann sich immer ganz gut einschätzen daran, an seinen Zeiten, an seinen vielleicht auch Sauerstoffmessungen oder ähnlichem. Aber wir beim Tischtennis können uns nicht auf irgendwelche Messungen konzentrieren, sondern Tischtennis ist eine Sportart, die immer vom Gegner abhängig ist. Und ich glaube daran, dass du den talentiertesten Spieler der Welt haben könntest, talentierter als Timo Boll, aber wenn du es nicht schaffst, eine vernünftige Struktur zwischen Training und vernünftig, einen vernünftigen Wettkampfzyklus hast, dann kann man es nicht schaffen, weil halt einfach Tischtennis lernt man auch durchs Tischtennis spielen. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben in Deutschland. Und da ist es wieder eine Sache, wo man Lösungen finden muss im Sportbereich.
Also das ist so, Tischtennis ist globalisiert worden. Früher konntest du als 13-Jähriger, haben wir hier Niedersachsen Grand Prix gehabt in Rinteln und da kamen die besten Spieler aus Deutschland hin.
Auch
Und jetzt
andere
übertrieben
Länder.
gesagt, jetzt müssen die nach Dubai fahren, um das Niveau spielen zu können, weil es nichts anderes mehr gibt.
Ja.
Was hattest du gerade ergänzt? Das konnte ich nicht hören.
Also dann hatten wir diesen Niedersachsen Grand Prix und dann kam auch, also internationale, also zum Beispiel Belgien war dann da, die Niederlande waren da, Weißrussland war einmal da, die Slowakei war da mit guten Spielern, auch mit der nationalen Spitze. Und das sowas ist halt für alle anderen Nationen nicht mehr so interessant, weil sie denken sich, wir fahren einfach zu den WTT-Turnieren. Und das ist eine Herausforderung, die wir jetzt zum Beispiel unserer Planung für unsere Athleten jetzt aktuell haben, weil, wie gesagt, Tischtennis halt einfach auch keine Sportart ist, die man einfach trainieren kann, indem man jetzt tausendmal denselben Ball spielt, sondern jeder Ball ist verschieden und dafür braucht man Wettkampfpraxis, um es zu erlernen.
Also ist jetzt eure Kreativität beim Verband gefordert, um da jetzt bestmögliche Lösungen zu finden?
Ja, und du hast es ja auch gerade rausgehört. Also es ist, wir arbeiten ja in einer Struktur, also wir haben eine Förderstruktur als Verband und das konkurrierende System ist die Individualförderung in vielen Bereichen. Und an der Stelle befinden wir uns gerade.
Das heißt, es ist sowohl Chance, aber gleichzeitig auch Herausforderung ohnehin.
Also ich glaube, dass die Individualförderung für die Sportler an sich nicht unbedingt im sportlichen Sinne, aber menschlich und Sport hat ja immer auch einen pädagogischen Hintergrund. Das Schlimmste ist, was man einem Kind antun kann. Weil die Jungs sind schon sehr viel unterwegs und leben ein anderes Leben als der durchschnittliche Jugendliche. Und da brauchst du eine Gruppe um dich herum, dass du auch sozial wachsen kannst. Also man darf ja nicht den ja, pädagogischen Aspekt immer ja, aus den Augen verlieren, weil letztendlich für mich als Trainer, für mich als Trainer ist es auch wichtig, dass die Jungs, mit denen ich jetzt arbeite, wenn sie dann 18, 19 sind und aus dem Sport rausgehen, auch vernünftige junge Erwachsene sind und nicht ja, sozial ungebildet. Und deswegen finde ich, ist das immer ein Aspekt, den man dann aufgrund der Individualförderung nicht aus den Augen verlieren darf, der für mich persönlich auch ganz wichtig ist.
Markus, du hast gerade. Ich
spricht ein Trainer, der in unser System aufgewachsen ist. Ne?
wollte gerade sagen, du hast gerade geschmunzelt und ich wollte fragen, wie sehr dich das gerade ergreift, dass er das gerade.
Ja, das ist ja genau das, so, das ist eigentlich so, wie wir angefangen haben. Ne? Er hat ja genau von dem berichtet, aus seiner Erfahrung raus. Und er sieht das ja auch, er sieht ja natürlich, er ist jetzt unterwegs und es gibt ja auch im Tischtennis viele individuell geförderte Sportler, deren persönliche Entwicklung du jetzt ein bisschen anzweifelst. Ne? So, also kann ich super nachvollziehen, was du sagst, weil das entsteht ja aus der Situation. Individualförderung muss man sich so vorstellen, da gibt es ein talentiertes junges Mädchen oder einen talentierten Jungen, der kriegt dann einen ehemaligen Bundesligaspieler an die Seite und er spielt den ganzen Tag nur mit dem. So, dann hat er dann den besten Sparingspartner, den man sich vorstellen kann. Das ist Individualförderung. Und dabei entstehen, sagen wir mal, pädagogische Kollateralschäden, die du eben beschrieben hast.
Ja,
So.
ich
Weil ja
persönlich.
auch das nächste ist, dann gibt dieses Kind, geht dann nochmal nach Hause. Aber nach Hause wird natürlich ganz klar nur über Tischtennis gesprochen,
Ja.
weil das muss ja irgendwie wahrscheinlich auch finanziert worden sein, dass dieser Sparringspartner überhaupt das macht. Und dann, das ist ja das nächste Problem, dass wir dann eben diesen gesellschaftlichen Druck eben auch von den Eltern darauf haben, sodass dann gar kein anderer Ausgleich mehr stattfindet.
Ja, und das, was ja wirklich aus, also unsere Haltung ja dazu ist, dass wir noch in Gruppen aus einem System heraus, sagen wir mal, ja, traditionell fördern und in Gruppen trainieren und die auch in Gruppen aufwachsen lassen. Und kleine Gruppen, wir reden ja 4, 5 Leute. Und deswegen meine ich ja, auch für die brauchen wir Sparingspartner. Aber das ist ein anderes Setting als eine Individualförderung.
Ja, jetzt haben wir viel über das Vergangene gesprochen. Ihr habt jetzt auch schon, du hast vorhin auch so ein bisschen schon Richtung China-Reise in der Zukunft gesagt. Markus, was liegt bei euch im Verband jetzt gerade noch so alles für die Zukunft bereit?
Oh ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass Tischtennis vielfältig ist. Wir haben jetzt in 2 Wochen große Veranstaltung, Spin den Mai ist das Label dazu. Bundesweit alle Outdoor-Communities, zu denen wir Kontakt herstellen konnten, die auch teilweise in der Corona-Zeit gewachsen sind, spielen am 1. Mai ein Tischtennis-Event. Damit wollen wir Tischtennis am 1. Mai sichtbar machen. Und diese Communities werden dann Delegierte schicken zu den deutschen Meisterschaften im Juni und da auch nochmal Part der deutschen Meisterschaften sein. Das ist das nächste große Projekt jetzt in 2 Wochen. Und wir haben hier in Hannover Ende September die Ping-Pong-Parkinson-Weltmeisterschaft. Dem einen oder anderen sagt das was. Die Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, haben Tischtennis für sich entdeckt, weil sie merken, dass die Symptomatik sich deutlich lindert beim Tischtennisspielen. Wäre ein Thema für einen gesonderten Podcast.
Kann ich noch auf jeden Fall nochmal mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir erwarten dann Ende September 1000 Teilnehmende hier. Also wir spielen Swiss Life Hall, Akademie des Sports, 78 im Verein an 120 Tischen. Also ist die größte Veranstaltung vom TTVN in den letzten 30 Jahren, die wir dann hier haben. Das ist das, was uns jetzt zunehmend als großes Projekt jetzt zum Jahresende beschäftigen wird.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Also ich merke jetzt gerade, speziell in Hannover ist viel los, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die Finals sehen, dann eben jetzt das mit dem Parkinson. Also das heißt, wir haben hier viele große Ereignisse jetzt gerade in diesem Jahr. Wie viele Menschen kommen dann hierher, hast du jetzt gerade gesagt?
Bei der Parkinson?
Ja.
Also wir rechnen mit 1000 Teilnehmenden aus 33 Nationen, also ungefähr 25% ausländische Teilnehmerinnen. Die bringen eine halbe bis eine Person mit, also wir rechnen 1500 bis 2000 Personen. Haben jetzt auch schon viel Aufmerksamkeit erlangt. Also Ministerpräsident hat sein Kommen zugesagt zur Eröffnungsfeier und begrüßt die Teilnehmenden. Also wir freuen uns sehr, dass wir da auch zurzeit gut wahrgenommen werden.
Das klingt doch auf jeden Fall sehr gut. Ich sage schon mal vielen lieben Dank für eure zahlreichen Ausführungen. Ich kann euch auf jeden Fall noch oder könnt ihr euch noch mehrere Stunden zuhören. Jetzt aber noch mal eine Frage an euch. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtet ihr auf irgendwas speziell nochmal aufmerksam machen? Was ist euch, was liegt euch am Herzen? Jetzt hättet ihr die Möglichkeit.
Ich habe alles gesagt.
Ja, also Markus, deine Möglichkeit.
Also was mir noch durch den Kopf ging, als wir bei dem China-Thema waren, was man halt auch in China nicht unterschätzen darf, die chinesischen Superstars spielen da eine ganz andere Rolle als hier bei uns. Also Timo Boll ist bekannt. Fang Zhengdong ist ein Name, der jetzt hier auch bekannt ist, weil der zurzeit in Deutschland spielt. Als wir da aus dem Flughafen rauskamen, war eine riesen Autowerbung mit ihm. Das ist das eine. Das ist so die Geschichte, die ich hier noch loswerden will. Unsere Reiseführerin da in Shanghai kannte ihn auch vom Namen als Persönlichkeit und offensichtlich auch seine Freundin und seine Ex-Freundin. Also so dieses, ich kenne den als, ach, der spielt Tischtennis. Also da merkt man, dass Personen in China mit Tischtennis berühmt werden, ohne dass die Chinesen nahe wissen, dass er überhaupt Tischtennis spielt. Also hier gibt es ja auch Promis, die sind dann Promi und der normale Mensch weiß gar nicht, warum der Promi geworden ist. Und diesen Status haben Tischtennisspieler teilweise in China. Das ist das, was ich mitgenommen habe aus dieser Reise, dieses Dominante des Tischtennissportes in China, was wir hier, wir sind ja keine Randsportart, wir sind aber auch nicht Top-Sportart, was mich eigentlich wahnsinnig inspiriert hat für uns.
Ja, aber da ist doch, also Tischtennis ist doch dort so wie hier Fußball, oder?
Ja.
Also das heißt, wenn man das so vergleichen würde, wäre da der Top, jetzt müsste ich überlegen, wer jetzt hier der Top-Fußballer wäre, ob es jetzt ein Thomas Müller ist oder von der Bekanntheit, Manuel Neuer wäre da jetzt ein chinesischer Tisch.
Also es ist verrückt, du weißt, was ich meine. Es gibt ja, manchmal kennt man Leute und man weiß gar nicht, warum die bekannt geworden sind. Und das, diesen Status erreichen chinesische Tischtennisspieler in China. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Jetzt muss man aber natürlich auch, jetzt überlege ich, wie das zustande kommt, wenn du jetzt gerade beschrieben hast, dass die Person zum Beispiel Werbung für eine Automarke und so weiter macht. Die wird ja nicht mit einem Ping-Pong-Schläger sozusagen da vorgelaufen sein, sondern du siehst dieses Gesicht und dann hinterfragst du dich schon, wer ist diese Person, und vielleicht wird auch der Name eingeblendet, aber ja auch nie die Berufsbezeichnung. Ja, vielen lieben Dank, Markus, Sören. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, es war sehr schön und ich nehme das auf jeden Fall mit, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Podcast-Folge dazu machen. Ich merke, ihr habt auf jeden Fall genug Themen.
Ja, wir haben uns, ich habe mich wohl gefühlt. War nett, vielen Dank.
Das freut mich sehr zu hören. Und jetzt kommt übrigens das, was ihr aus jeder Podcast- oder Podcast-Folge kennt. Lasst gerne ein Like oder auch ein Follow hier. Und dann freut euch auf die nächste Folge von Bewegen, Integrieren, Fördern. Und eins kann ich euch schon mal verraten. Nächstes Mal geht es auch wieder darum, als Thema, dass sich stetig verbessern wollen. Und was es damit auf sich hat, hört einfach nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank.